Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Zugehört, dem Podcast des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr. Heute ist unsere 27. Ausgabe und der Titel unserer Folge ist Was ist Militärgeschichte? Ich bin Oberst Sven Lange und ich bin der Kommandeur des Zentrums. Mein Gast heute ist Oberst im Generalstabsdienst Professor Dr. Matthias Rock. Herzlich willkommen, Herr Rock.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Rock, ich sagte es bereits, Sie sind Oberst, also Soldat und auch Professor. Wie geht das zusammen?
Naja, also ich bin direkt nach der Schule bin ich Soldat geworden und habe mit der Offizierausbildung begonnen, aber ich habe mich immer schon für die Frage von Militär und Geschichte interessiert. Und damals gab es noch die Möglichkeit, an einer zivilen Universität Geschichte zu studieren. Ich gehöre, glaube zum letzten oder vorletzten Jahrgang, der das noch machen konnte in Freiburg und habe als Berufssoldat Neuronostik-Geschichte, Mittelalter und Kunstgeschichte studiert. Und nach dem Ende meines Studiums haben sich dann wissenschaftliche Verwendungen und truppendienstliche oder ministerielle abgewechselt. So bin ich also so ein Zwitter, ein Soldat von meinem Status her, aber eben halt auch ein Wissenschaftler. Ich habe mich dann weiterqualifiziert und habe eine Professur für neueste Geschichte an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg.
Und dort lehren Sie auch?
Und dort lehre ich auch, neueste Geschichte.
Herr Professor, Sie sind auch dem Hause wohl bekannt. Sie sind hier langjährig tätig gewesen. Sehr viele werden Sie aber vor allen Dingen mit Ihrer Tätigkeit als Direktor des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr kennen. Für uns und für den heutigen Tag, für den heutigen Podcast sind Sie aber vor allen Dingen interessant, weil Sie Herausgeber eines Buches sind, das den schönen, plakativen Titel trägt »Das ist Militärgeschichte«, Ausrufezeichen. Und deshalb die schnelle und einfache Frage. Sagen Sie uns doch und unseren Zuhörern, was ist denn Militärgeschichte?
Vielleicht ein Hinweis kurz zu dem Buch, das ist Militärgeschichte. Das ist ja ein etwas frecher Titel mit dem Ausrufezeichen. Und er greift zurück auf einen anderen Sammelband, der wirklich Grundlagen gelegt hat, nämlich Was ist Militärgeschichte von 2000. Diesen Sammelband, den Christian Müller und ich herausgegeben haben im Jahr 2013, Das ist Militärgeschichte, ist eine Festschrift für unseren Doktorvater Bernhard Gröner gewesen, dem, ja, man kann sagen, dem Nestor der neueren, der modernen Militärgeschichte in Deutschland. Und wir wollten mit diesem Sammelband nicht nur Bernhard Gröner würdigen, sondern auch zeigen, was moderne Militärgeschichte heute leisten kann, wie vielfältig sie ist. Und das immer auch in Rückbindung zu unserem Lehrer Bernhard Gröner und zu zeigen, welche Impulse er gesetzt hat. Und deshalb haben wir gesagt, das Fach ist mittlerweile etabliert. Wir müssen nicht mehr fragen, was Militärgeschichte ist, sondern wir wollen es zeigen. Und deshalb haben wir den Titel gewählt, Das ist Militärgeschichte.
Sie haben von der Militärgeschichte, sogar von der modernen Militärgeschichte gesprochen. Nun gibt es ja auch noch die Begriffe Kriegsgeschichte, Wehrgeschichte und eben jetzt Militärgeschichte. Sind das eigentlich alles Synonyme und können also sozusagen beliebig austauschbar benutzt werden? Oder verbergen sich hinter diesen Begriffen auch unterschiedliche Konzepte?
Also sie sind schon sehr unterschiedlich. Gemeinsam ist ihnen der Gegenstand, den sie untersuchen, nämlich Militär oder man könnte auch breiter sagen, die bewaffnete Macht. Die Kriegsgeschichte hat Wurzeln, die ganz weit ins 19. Jahrhundert, man kann sogar sagen, eigentlich Ende des 18. Jahrhunderts zurückgehen. Ursprünglich war die Kriegsgeschichte institutionalisiert und weisungsgebunden. Also es sind Unterabteilungen gewesen, Anhänge an den Generalstab. Und der Sinn und Zweck, sich mit Kriegsgeschichte zu beschäftigen, war aus Feldzügen, gar nicht so weit zurückliegenden Feldzügen, auf der Grundlage von Akten und von Analysen zu lernen. Das ist sehr anwendungsorientiert, sehr praxisbezogen gewesen. Wir würden heute sagen, Lessons learned. Was hat man damals gemacht, was funktioniert hat und was sollte man nicht mehr für Fehler machen? Deshalb ist es klar, dass das eine Beschäftigung war mit der Kriegsgeschichte, die vor allem nicht nur Militärs interessiert hat, sondern auch von Militärs betrieben wurde. Tatsächlich gibt es seit dem 19. Jahrhundert auch einen universitären Strang. Da stehen vor allem Namen wie Max Jens dafür oder Hans Delbrück. Hans Delbrück, der so ein bisschen als der Vater der modernen Militärgeschichte, jetzt komme ich schon weg von der Kriegs- zur Militärgeschichte gilt, der so auch so dazwischen changierte, der war sowas wie ein weißer Rabe. Ursprünglich Soldat gewesen, dann eben in die universitäre Laufbahn gewechselt. Und der hat eine bis heute maßgebliche, mehrbändige Arbeit geschrieben zur Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen Geschichte. Und damit wird schon klar, Delbrück war eigentlich einer der ersten, der versucht hat, den engeren Bereich des Krieges und der historischen Beschäftigung des Krieges in einen größeren politischen Zusammenhang zu rücken. Da ist er allerdings sowohl bei Wissenschaft als auch beim Militär auf Widerstand gestoßen. Also man merkt, er war so, er saß so zwischen den Stühlen der Hans Delbrück. Die Kriegsgeschichte mutierte dann, wenn man so will, in der Zwischenkriegsphase, also in der Phase zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg, zu einer Wehrgeschichte. Und diese Wehrgeschichte ist ein interessanter Begriff, weil sie uns tatsächlich auch noch heute, also mit dem Präfix Wehr, an einigen Stellen begleitet. Dahinter steckte die Idee, als Lehre aus dem Ersten Weltkrieg, alles, was mit Krieg und bewaffneter Macht zu tun hat, wissenschaftlich zu untersuchen und der Wehrhaftmachung des Volkes dienstbar zu machen. In dem Zusammenhang ist an der Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin damals 1937 tatsächlich ein Institut entstanden, das Institut für Wehrpolitik, unter dem alles, was mit Wehr zu tun hatte, wissenschaftlich untersucht werden sollte. Also Wehrpsychologie, Wehrpharmazie, Wehrmedizin und eben halt auch Wehrgeschichte. Spannend ist daran, dass der Begriff der Wehrgeschichte, der erstmal so, sagen wir mal, relativ neutral daherkommt, politisch hoch aufgeladen war. Es gibt einen älteren Aufsatz von Rainer Wohlfall aus den 70er Jahren, ein weiterer, ein ganz wichtiger, maßgebender akademischer Lehrer für die moderne Militärgeschichte, der das mal untersucht hat und der herausgefunden hat, vielleicht in dieser Form als erster auch herausgestellt hat, dass die Idee der Wehrgeschichte eine Art militarisierte Allgemeingeschichte gewesen ist. Also es ging nicht darum, Allgemeingeschichte unter wehrgeschichtlichem Aspekt alleine nur zu betrachten, sondern im Grunde genommen die Allgemeingeschichte in eine Wehrgeschichte zu transferieren. Man könnte sagen, alles ist Krieg, der Krieg sozusagen als Vater aller Dinge. Es gibt dazu interessanterweise eine ganz spannende Dissertation von Frank Reichherzer. Wehrgeschichte ist gewordene Wehrpolitik, könnte man da sagen. Er spricht in seinem Buch Alles ist Front von einer Bellifizierung der Gesellschaft zur Vorbereitung auf den Krieg. Das war das Ziel der Wehrgeschichte. Erstaunlich ist für uns, dass der Bereich Wehr und Geschichte sich auch in der Bundeswehr, vor allem in der jüngeren Bundeswehrzeit, gehalten hat. Also wir sprachen in den 70er, 80er Jahren noch von Wehrgeschichtslehrern, von einem wehrgeschichtlichen Museum. Und tatsächlich haben wir die Begrifflichkeiten noch heute noch bei einer Wehrdisziplinarordnung oder bei einem Wehrrecht. Die Nähe der Wehrgeschichte als eine nicht nur anwendungsorientierte, sondern ideologisch, man könnte sagen, ganz stark unterfütterte Beschäftigung mit Krieg und Militär, hat übrigens interessanterweise einen Bruder in den sozialistischen Militärwissenschaften, wie sie in der DDR geprägt wurden. Im Wörterbuch der deutschen Militärgeschichte gibt es dazu eine spannende Definition, die sagt, Militärwissenschaft ist die militärwissenschaftliche Arbeit, die im Dienst steht der Erhöhung der Kampfkraft. Also es geht weder in der Wehrgeschichte noch in den Militärwissenschaften um eine rein wissenschaftlich, das heißt empirisch kritische Auseinandersetzung mit dem Gegenstand. Und das ist der entscheidende Unterschied von der Kriegsgeschichte und der Wehrgeschichte zur Militärgeschichte. Denn die Militärgeschichte, so wie wir sie heute betreiben, versteht sich als ein Zweig der Geschichtswissenschaft. Es ist sozusagen eine historische Teildisziplin. Das bedeutet, der Gegenstand, der untersucht wird, Militär, wird nicht enger gefasst, nicht nur auf Soldaten, es geht um Krieg, es geht um Kriegsverhältnisse, es geht um organisierte, bewaffnete Macht. Und es geht darum, diesen Gegenstand empirisch, kritisch, das heißt auch mit der nötigen Distanz zu betrachten. Und damit hat sich die moderne Militärgeschichte, man kann sagen, stückweise aus diesen sehr anwendungsbezogenen Fesseln der Wehrgeschichte und der Militärwissenschaft und auch der reinen Kriegsgeschichte befreit.
Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, ist mit dem Wechsel der Begriffe vor allen Dingen also eine Ausweitung des Untersuchungsgegenstands verbunden. Es wird nicht mehr so eng gefasst, was untersucht wird, sondern man weitet das Erkenntnisinteresse und auch den Gegenstand des Erkenntnisinteresses. Jetzt begegnet man in aktuellen Publikationen auch gerade am Militärhistorischen Museum, das ja gerade schon angesprochen worden ist, der häufig der Formulierung einer Kulturgeschichte der Gewalt. Was ist nun damit gemeint?
Im Bereich der Kulturgeschichte der Gewalt steht nicht die Organisationsgeschichte, nicht der Feldzug, nicht die Schlacht, nicht die Technik oder die Uniform im Zentrum, sondern vereinfacht könnte man sagen, im Mittelpunkt steht der Mensch. Und zwar der Mensch in seinem Verhältnis zur Gewalt, und zwar in unserem Fall zu organisierten Gewaltverhältnissen. Das heißt also durchaus auch zu paramilitärischen Gruppen. Dabei geht es um die Ambiguität in diesem Gewaltverhältnis. Die moderne Kulturgeschichte der Gewalt greift immer wieder gerne auf ein Dreiecksverhältnis zurück, das der Historiker Raoul Hilberg entwickelt hat. Er spricht dabei von einem Gewaltverhältnis von Täter und von Opfer. Und dann gibt es in diesem Dreieck eben noch einen dritten, das ist der Zuschauer, der Bystander. Und die stehen in einem Wechselverhältnis. Man kann oft gar nicht so genau sagen, ist jetzt einer mehr Täter, ist er mehr Opfer, ist er mehr Zuschauer. Das heißt, damit entstehen ganz interessante Konstellationen, die die klassische Kriegsgeschichte und auch die Wehrgeschichte so gar nicht abgebildet hat. Und was heißt das jetzt nun? Man könnte sagen, die Kulturgeschichte der Gewalt nimmt das, was wir als die klassische Militärgeschichte nehmen, also die organisierten Gewaltverhältnisse, als Referenzrahmen und stellt in diesen Rahmen, bildlich gesprochen, den Menschen in die Mitte und fragt nun nach seinen soziologischen, nach anthropologischen, nach philosophischen Interdependenzen und untersucht jetzt ganz neue Fragestellungen. Also zum Beispiel, wie wird Gewalt wahrgenommen von Soldaten? Wie wird sie verarbeitet? Welche Rolle spielt das Gedächtnis dabei? Kollektive Erinnerungen spielen eine große Rolle. Und was man nicht vergessen darf, nicht nur die Konstruktion von Gewaltbildern, sondern auch die Repräsentanz im öffentlichen Raum. Und damit ergeben sich ganz, 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 ganz neue Fragestellungen, die zeigen, Militärgeschichte ist, wenn sie als Kulturgeschichte der Gewalt begriffen wird, sehr stark anschlussfähig zu den Sozialwissenschaften, zu den allgemeinen Kulturwissenschaften. Sie ist intra- und interdisziplinär, das heißt, sie ist leicht, also durchlässig und anschlussfähig. Und sie fragt, um es auf den Punkt zu bringen, nicht nur nach dem wie gehandelt wurde, sondern auch nach dem warum und nach der Frage auch mit welcher Wirkungsmacht. Also sie ist nochmal wesentlich weiter gefasst.
Moderne Militärgeschichte, und Sie hatten es ein Stück weit ja auch schon angedeutet, will mit den Worten des Historikers Rainer Wohlfeil den Soldaten in allen seinen Lebensbereichen in den Mittelpunkt des Erkenntnisses stellen. Das klingt jetzt eigentlich relativ naheliegend und auch wenig überraschend, dass man also sich den Soldaten eben gesagt in allen Lebensbereichen wendet und nicht nur auf einzelne Bereiche fokussiert. Was aber ist nun daran jetzt wirklich modern? Anders gefragt, welche Aspekte hat denn die klassische oder die ältere Militärgeschichte in den Mittelpunkt gerückt?
Man muss diese Aussagen von Rainer Wohlfeil natürlich in der Zeit betrachten, in der er sie gemacht hat, in den 70er Jahren. Da galt die Militärgeschichte oder die Beschäftigung der Historiker mit Militär als etwas bisschen Anrüchiges. Der Potsdamer Historiker Ralf Pröver hat mal von einem Schmuddelkind gesprochen, also die Militärgeschichte als Schmuddelkind in den Geschichtswissenschaften. Das heißt, das Fach musste sich erst richtig etablieren an den Universitäten. Und Rainer Wohlfeil sagte, moderne Militärgeschichte muss den Menschen in den Mittelpunkt stellen, also nicht die Organisation, nicht den Feldzug, nicht die Technik, nicht die Schlacht an sich, sondern sie fragt, wie Menschen agieren, welche Handlungsspielräume sie haben, welche Verweigerungsmuster sich ergeben. Da hat das damalige Militärgeschichtliche Forschungsamt, also die Vorgängerorganisation, wenn man so will, vom heutigen Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften, schon in den 60er Jahren beginnt und dann sehr stark unter den leitenden Historikern Rainer Wohlfeil, Manfred Messerschmidt, wirklich Grundlegendes geleistet und gefragt, Welche Handlungsspielräume gibt es eigentlich? Welche Möglichkeiten vielleicht auch der Verweigerung? Stichwort zum Beispiel, welche Möglichkeiten hatten Wehrmachtsangehörige? Also dann wird der Blick auf einmal auf Deserteure und auf anderes gewendet, ohne die klassische Operationsgeschichte auszublenden. Und diese moderne Militärgeschichte, wir sprechen heute ja von einer Militärgeschichte der Erweiterung, hat dann tatsächlich in den 90er Jahren auf einmal eine ganz neue, ja, eine öffentliche Wahrnehmung erfahren. Das hat auch viel mit dem damaligen historischen Background zu tun. Also wir haben das Ende des Kalten Krieges, die Balkankriege in den 90er Jahren machen der Bevölkerung auf einmal klar, Krieg ist nicht etwas, was irgendwo entfernt in einem abstrakten Raum stattfindet, sondern was auf einmal vor unserer eigenen Haustür, also in Europa, sich abspielt. Soldaten der Bundeswehr werden das erste Mal nicht nur auf dem Balkan eingesetzt, in Somalia, in Kambodscha. Der Genozid in Ruanda spielt auch eine ganz, ganz große Rolle in dem Zusammenhang. Das heißt, es entsteht ein öffentliches Interesse daran und damit auch immer stärker ein wissenschaftliches, sich mit Gewalt und hier vor allem mit organisierten Gewaltverhältnissen zu beschäftigen. Und was ganz wichtig ist, die Wehrmachtsausstellung der 90er Jahre spielt dabei eine ganz, ganz große Rolle. Ein Thema der Verstrickung der Wehrmacht in den verbrecherischen Krieg der Nationalsozialisten, der den Fachleuten natürlich klar war und wo auch das ZMS, also beziehungsweise das Militärgeschichtliche Forschungsamt schon in den 80er Jahren Grundlegendes dazu erarbeitet hat, aber was in der öffentlichen Wahrnehmung noch gar nicht so bewusst war. Und das hat dazu geführt, dass sich die Fragestellung immer mehr auch im universitären Bereich sättelten und hier eine ganze Reihe von neuen Studien entstanden sind, in den 90er Jahren beginnend, eben ausgehend von Lehrern wie Rainer Wohlfall, wie Bernd Wegner, wie Bernhard Kröner, die das angestoßen haben, eben mehr als nur den Soldaten in den Blick zu nehmen. Auch paramilitärische Organisationen, auch das, was wir heute hybride Szenarien nennen. Also, das heißt, man könnte es auch einfach ausdrücken, nicht mehr Krach und Bumm, sondern auch zu gucken, was dahinter steht. Und umgekehrt, das muss man auch sehen, entwickelt sich zum gleichen Zeitpunkt eine, man könnte fast sagen, blühende Gewaltgeschichte an den Universitäten, die sehr, sehr stark ritualisierte Gewaltverhältnisse, gewalttätige Proteste, auch Gewaltkriminalität in den Blick nimmt, aber eben nicht den Krieg. Und hier besteht bis heute die große Chance, diese Stränge nun mal zusammenzubringen zu einem Ganzen und das ganze Thema multiperspektivischer zu betrachten.
Ich würde gerne nochmal auf den Krach und den Bumm zurückkommen, den Sie gerade angesprochen haben. Also auf die klassische Operationsgeschichte. Wir sagen also auf die Beschäftigung mit Feldzügen, Schlachten, Operationsplänen etc. Welche Rolle, welche Aufgabe kommt denn jetzt diese Operationsgeschichte in einer modernen Militärgeschichte noch zu? Und wird sie überhaupt noch betrieben?
Also sie wird glücklicherweise betrieben und sie sollte hoffentlich, wie ich meine, viel mehr Raum bekommen. Warum? Also ich selbst bin als junger Mann noch vor meinem Studium angefixt worden, würden wir heute sagen, mit John Keegans Face of the Battle, das Antlitz der Schlacht. Ich habe mein Originalbuch noch, das völlig zerlesen ist. Also ich glaube, kein Buch habe ich so zerlesen wie John Keegans Face of the Battle, sonst nur noch meine Erstausgabe von Clausewitz, durch die ich mich schon als Schüler durchgewurschtelt habe.
Darf ich Sie ganz kurz unterbrechen für unsere Zuhörer? Der deutsche Titel lautet Das Antlitz des Krieges.
Das Antlitz des Krieges. Und Jeremy Black, der britische Militärhistoriker, hat die Bedeutung dieses Buches so herausgestellt, dass er gesagt hat, nach dessen Veröffentlichung gab es so eine Art Face of Battle Approach. Also dieses Antlitz des Krieges untersucht exemplarisch drei Schlachten. Die Schlacht von Agincourt 1415, die Schlacht von Waterloo 1815 und die Schlacht an der Somme 1916. Und Keegan macht etwas Besonderes, was zu dem Zeitpunkt so keiner gewagt hat. Er guckt sich an, was klassisch operationsgeschichtlich passiert und er fragt auf unterschiedlichen Schichten, wie ist denn die Wahrnehmung bis unten zum einfachen Soldaten? Was konnten die eigentlich erleben? Was haben die gesehen? Was haben die gefühlt? Wie sind die ausgerüstet? Wie sind die ausgebildet geworden? Und wie erleben sie diesen Kulminationspunkt der Gewalt? Das ist ein völlig neuer Ansatz, weil Keegan kommt heraus, keiner hatte einen kompletten Überblick. Jeder glaubte aber im Grunde genommen, dass er sozusagen der aussagekräftigste Zeitzeuge dieses Ereignisses gewesen ist, was für die Geschichte dann später dann darüber dann zu schreiben und sie zu deuten enorm wichtig war. Und King zeigt uns, beim Beispiel bei der Schlacht von Waterloo, wie wichtig der Alkohol auf einmal in der Schlacht sein konnte, die sogenannten Ginwagen. Das heißt, die Soldaten waren sediert ein Stück weit, um schlicht und ergreifend diesen mörderischen Beschuss auszuhalten und um sich auch natürlich auch in einen Rausch zu bringen, um dann noch einmal stärker alle Kräfte zu mobilisieren im Kampf. Das war etwas, was vorher ganz unerhört war. Das hatte keiner untersucht. Besoffene Soldaten als Helden, das passt ja nicht gut ins Bild. Aber Keegan war einer der Ersten, der das untersucht hat. Und er stellte fest, indem er eben halt Spätmittelalter, napoleonische Kriege und Ersten Weltkrieg miteinander vergleicht, dass es manche Ebene gibt, die gar nicht so unterschiedlich sind, auch in den Jahrhunderten. Was für mich erstaunlich ist, ist, dass dieser Ansatz, der, wir würden heute sagen, Operationsgeschichte und eine moderne Alltags-, Sozial-, Mentalitäts- und Kulturgeschichte miteinander verknüpft, dass dieser Ansatz nicht richtig weiter betrieben wurde. Es gibt zwar so einzelne Studien, aber es gibt eigentlich keine Schule, die das Ganze begründet hat, obwohl sich viele immer wieder auf Keegan auch berufen. Das ist erstaunlich. Ben Wegner hat in dem schon einmal angesprochenen Sammelband »Was ist Militärgeschichte?« von 2000 einen tollen Aufsatz geschrieben, in dem er fragt, wozu gibt es eigentlich eine Operationsgeschichte? Also er will eine Lanze brechen für diesen traditionellen Zugriff auf Schlachten und auf Feldzüge, indem er sagt, naja, also wir müssen uns mal vorstellen, wenn die Marne-Schlacht nicht so ausgegangen wäre oder wenn der Sichelschnittplan von 1940 nicht funktioniert hätte oder wenn der deutsche Vormarsch auf Moskau 1941 nicht gestoppt worden wäre, dass der Krieg wahrscheinlich anders verlaufen wäre, vielleicht sogar die Geschichte anders verlaufen wäre. Aber vor allem muss man natürlich fragen, warum war das denn so? Warum endete die Marne-Schlacht so? Warum funktionierte der Sichelschnittplan von 1940 beim Überfall auf Frankreich, beim Angriff auf Frankreich? Und warum stoppte die Wehrmacht im Winter 1941 vor Moskau? Und das kann man nur, wenn man in die Tiefen der Operationsgeschichte eingeht. Und was jetzt ganz wichtig ist bei Wegner, er sagt, wir begreifen natürlich auch Hitler als Warlord, sozusagen als, in seinem eigenen Verständnis, als Kriegsfürsten überhaupt nicht, wenn wir nicht die enge Verbindung von militärischer und politischer Kriegführung, nicht nur im Nationalsozialismus, sondern bei Hitler begreifen. Also man kann die Gewaltherrschaft des Nationalsozialismus ohne den Krieg und die Kriegführung nicht begreifen und beides greift ineinander. Also man kann das eine nicht voneinander trennen. Das geht sogar bis in den Holocaust hinein. Das ist ein ganz wesentlicher Grund, sich mit Operationsgeschichte intensiver zu beschäftigen. Ein zweiter ist, dass so Schlachten, also die sogenannten Entscheidungsschlachten, ja immer auch dazu, sagen wir mal, geradezu prädestiniert sind, Mythen zu bilden. Also der Marathon-Mythos, der Schlacht vom Marathon, der Mythos der Schlacht von Waterloo, wir haben es eben schon angesprochen, sein Waterloo-Erleben, das ist ja praktisch zu einem Wortbild geworden. Der Mythos von Stalingrad als die Wende des Zweiten Weltkriegs. Das sind, man könnte sagen, emblematische Ereignisse. Und wir Historiker, wir haben ja die größte Freude daran, wenn wir solche Mythen dekonstruieren. Das heißt, wenn wir sie kritisch hinterfragen und sagen, ja, dieser Mythos ist schon, da ist zwar was dran, aber es stimmt nicht ganz so. Und wie wichtig das sein kann für die Bewertung von politischen Ereignissen, das kann man an einigen Beispielen kann man das festmachen. Also ein gutes Beispiel ist die Schlacht auf dem Amselfeld. Diese erste Schlacht auf dem Amselfeld 1389 ist für die serbische Nationalgeschichte bis heute ein Mythos. Der Mythos, der serbische Adel ist damals zugrunde gegangen und das serbische Reich sei durch die Schlacht auf dem Amselfeld, auf dem Kosovo-Polje 1389 zugrunde gegangen. Milosevic, wir erinnern uns, hat am Jahrestag der Schlacht auf dem Amselfeld 1989 eine Brandrede gehalten, die im Grunde genommen die Lunte zum Zünden gebracht hat an diesem Pulverfass Jugoslawien und die im Grunde genommen den Ausgangspunkt bildete der gewalttätigen Auseinandersetzung und der Balkankriege der 90er Jahre. Diesen Zusammenhang kann man heute wunderbar dekonstruieren, wenn wir mit Mitteln der Operationsgeschichte deutlich machen, die Schlacht verlief ja ganz anders und der Krieg verlief auch ganz anders und die Dichtung sozusagen, die überhöhte politisch-ideologisch aufgeladene, ist ein Konstrukt. Es gibt auch andere Beispiele. Ich sag mal, ein gutes Beispiel ist vielleicht die Schlacht bei Midway. Da haben die amerikanischen Historiker Jonathan Parshall und Anthony Tully in einem tollen Buch, das vor etwa 15 Jahren herausgekommen ist, Shattered Sword, The Untold Story of the Battle of Midway, herausgefunden, dass das klangliche Umfeld, Soundscape beispielsweise, auf der Brücke des japanischen Oberbefehlshabers, des Flottenadmirals, ein ganz anderes gewesen ist als bei seinem amerikanischen Counterpart Thatcher. Thatcher war, man könnte sagen, nicht isoliert, aber er war in einem ruhigen Raum, bekam Lageinformationen und hatte den Raum für sich, mit einer gewissen Distanz ruhig eine Entscheidung zu treffen. Während bei dem japanischen Admiral, man kann fast sagen, eine Kakophonie herrschte, also ein unglaubliches Stimmengewirr, eine große Lautstärke, die es ihm erschwerte, ein sauberes Entscheidungsbild herbeizuführen, alleine weil er den Zuruf von bestimmten Lageveränderungen, Lageinformationen gar nicht so einfach mit seinem Stab identifizieren konnte. Das heißt, das klangliche Umfeld führt dazu, dass Entscheidungen anders gefällt werden. Und die moderne Kulturgeschichte würden wir jetzt im Zusammenhang mit der Operationsgeschichte fragen, warum haben wir so unterschiedliche Kulturen, die dazu führen, dass der militärische Führer in einem anderen Umfeld seine Entscheidungen trifft, also auch ein anderes klangliches Umfeld hat, und wie wirkt sich das auf eine operative Entscheidung, auf eine grundlegende Entscheidung aus? Also wir sehen, es gibt unzählig viele weitere Beispiele, dass es sich lohnt, in operationsgeschichtliche Zusammenhänge tiefer einzusteigen, um den Kern dessen, was Militär in der Kulmination dann ausmacht, nämlich das Gefecht, der Kampf, vielleicht auch die Schlacht, besser zu verstehen und mit Hilfe von operationsgeschichtlicher Forschung auch zu dekonstruieren.
In der Operationsgeschichte sind wir natürlich jetzt auch beim Kern des soldatischen Handwerks. Mhm. Und da stellt sich natürlich automatisch die Frage, inwieweit muss man eigentlich soldatisches Handwerk verstehen, um als Militärhistoriker tätig zu werden? Also wie viel Fachwissen muss ein solcher Historiker bringen und wo kann man sich das aneignen außerhalb des Militärs?
Also ich mache es mal an einem einfachen Beispiel fest. Man muss kein Mann sein, um vernünftig Gender Studies zu betreiben. Man muss nicht Mitglied der katholischen Kirche oder sogar Priester sein, um katholische Kirchengeschichte zu betreiben. Und natürlich muss man nicht Soldat sein, um ein guter Militärhistoriker zu sein.
Aber es hilft.
Es hilft, wenn man Strukturen der katholischen Kirche kennt, um katholische Kirchengeschichte zu betreiben. Aber man muss nicht selbst ein geweihter Priester sein. Also muss man auch keine Uniform anhaben. Aber man muss als Militärhistoriker, man muss diesen besonderen sozialen Körper Militär verstehen. Man muss verstehen, dass Militär ein, wirklich historisch gesehen, schon seit der Antike ein durchbürokratisierter Raum ist. Man muss ihn lesen können, man muss ihn verstehen können. Und Militär hat eine eigene Sprache, hat eigene Zeichensetzung, hat eigene Rituale, die muss man verstehen lernen. Manchmal ist es von Vorteil, wenn man selber militärische Erfahrungen hat, durchaus. Jetzt weniger, um daraus in das besondere Ereignis hineinzugehen, nach dem Motto, ich kann nur dann eine Einsatzgeschichte aus Afghanistan schreiben, wenn ich selber in Afghanistan war. Aber ich muss mich als Historiker in die Situation hineinversetzen können und ich muss verstehen, wie Militär tickt, wie Organisationsabläufe sind, wie Logistik aufgebaut ist und Ähnliches. Also kann die eigene militärische Erfahrung helfen, aber aufgepasst, der Historiker braucht ja immer auch Distanz zu seinem Gegenstand. Hier ist eben auch die Gefahr. Das heißt, wenn ich mich zu sehr mit der Materie identifiziere und ich brauche als Wissenschaftler immer auch die kritische Distanz, sonst funktioniert empirisch-kritische Methode nicht, dann laufe ich natürlich Gefahr in eine Apologetik. Also, ich will es mal so ausdrücken, richtig gute Militärgeschichte betreiben diejenigen, die ihren Gegenstand verstehen, wie sie sich die Kenntnisse holen, das ist eben jedem auch selber überlassen, Überhaupt gar keine Ahnung zu haben von der Struktur vom Militär macht keinen Sinn, um den Gegenstand zu untersuchen. Aber gut sind die Forschungsteams, glaube ich, die unterschiedlich besetzt sind. Also Themen, wo Männer, Frauen mit eigenen Erfahrungen, aber auch die völlig fachfremd sind, sich einem Gegenstand nähern, weil sie mit einem guten Methodenwerkzeug daran gehen. Und das macht die moderne Militärgeschichte ja heute so reizvoll. Wir haben viele Frauen dabei, die aufgrund ihrer Biografie vielleicht keine eigenen Erfahrungen haben, aber jüngere Frauen vielleicht schon, die im Einsatz waren und Erfahrungen haben. Aber wenn sie sich mit einem Gegenstand beschäftigen, der Militärgeschichte aus dem 19. und 20. Jahrhundert, dann behaupte ich einmal, dann helfen ihnen heute aktuelle Erfahrungen aus dem Einsatz in Afghanistan nicht so fürchterlich viel, um zu verstehen, was bei Königgrätz 1866 passiert ist.
Da würde ich gerne gleich fortsetzen. Sie haben gesagt, es gibt viele junge Forscherinnen auch jetzt immer mehr im Bereich der Militärgeschichte. Also das Schmuddelkind, von dem Sie gesprochen haben, ist vielleicht nicht mehr ganz so schmuddelig, sondern wird attraktiver. In Deutschland gibt es trotzdem immerhin nur einen einzigen Lehrstuhl für Militärgeschichte. Sie hatten die Gender Studies angesprochen. Es gibt immerhin 5 Lehrstühle für Geschlechtergeschichte. Woran liegt das, dass in Deutschland die Militärgeschichte, die militärgeschichtliche Forschung doch immer noch ein Stiefkind der historischen Wissenschaft geblieben ist?
Also ich möchte eine Feststellung vorwegschalten. Wenn jeder, der jetzt den Podcast hört, heute Abend mal in eine Mediathek geht, von ARD, von ZDF oder von Arte, dann wird er dort erstaunlich viele Dokumentationen finden, die sich mit militärgeschichtlichen Themen, teilweise sogar mit operationsgeschichtlichen beschäftigen, also mit dem, was wir immer so als klassische Militärgeschichte beschreiben, aber wahrscheinlich nicht so viele mit Genderforschung. Das Gleiche gilt, wenn wir uns Bahnhofsbuchhandlungen angucken. Jetzt ist die Frage, ob noch so viele Menschen da wirklich ihre Bücher kaufen, aber da ist vergleichsweise viel mehr Militärgeschichte zu finden als Gender Studies. Das heißt, es gibt ein großes öffentliches Interesse an unserem Thema, aber eben kein so stark breit ausgelegtes universitäres. Das bedauere ich, denn wir merken mit unseren eigenen Fragestellungen, wir haben ja Zugänge zu den Themen. Wir werden ja auch gefragt, wenn sich Studentinnen und Studenten für militärgeschichtliche Themen interessieren, als Zweit- und als Erstgutachter. Aber die Frage stellt sich wirklich, warum ist das Thema nicht stärker institutionalisiert an den Universitäten? Das müssen sich die Universitäten selbst fragen und auch die Länder, die natürlich auch Impulse setzen können. Aber vor allem ist es eine universitäre Frage, warum das Thema dort immer noch mit langen Zähnen angefasst wird. Und wenn wir uns mal die Themenfelder angucken, gerade von Gender Studies, dann stellen wir fest, Gender-Themen, also nicht alleine reine Frauenthemen, Gender ist ja wesentlich mehr, ist doch mittlerweile ein ganz wesentlicher Punkt der modernen Militärgeschichtsforschung. Also nehmen wir zum Beispiel die tolle Studie von Beate Engelen über Soldatenfrauen in Preußen im 18. Jahrhundert, eine tolle Dissertation. Oder die Arbeit von Ludger Teves über Rotkreuzschwestern im Zweiten Weltkrieg. Oder Karin Hagemanns Habilitationsschrift über männlichen Mut, über Geschlechterfragen in den napoleonischen Kriegen. Oder Gorch Piekens tolle Ausstellung im Militärhistorischen Museum Gewalt und Geschlecht. Also wir sehen, das Thema ist ja längst angekommen in der Forschung, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Warum nicht an den Universitäten? Das erschließt sich mir ehrlicherweise nicht. Und ich würde mir wünschen, dass es dort mehr Mut gäbe, die Militärgeschichte, die ja sich deutlich aus der Schmuddelecke herausbewegt hat, auch dort institutionell stärker zu verankern.
Sie hatten John Keegan erwähnt und man konnte Ihnen Ihre Begeisterung anmerken von seinem neuen Ansatz, der in seinem Buch Das Antlitz des Krieges deutlich wird. Stichwort neue Ansätze. Was sind denn die gegenwärtigen Trends in der Militärgeschichte? Was sind die Themen, die zurzeit besonders bespielt sind und vogue sind?
Also ich denke, dass wir heute erstmal eine ganz, ganz große Bandbreite haben und die hat auch etwas damit zu tun, dass wir Sicherheitspolitik in einem wesentlich größeren Rahmen denken als früher. Wir sprechen heute von hybriden Szenarien und hybriden Kriegen und das heißt, dass wir aus der Engführung, Gewalt hat nur organisierte Gewalt, nur etwas mit Krach und Bumm, also nur etwas mit Militär zu tun, da sind wir raus. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf unsere Forschung. Wie breit das Themenfeld mittlerweile ist, kann man, und das ist ein Thema, was mich ja sehr stark immer interessiert hat, kann man in der musealen Darstellung sehen. Also zum 100. Jahrestag des Ersten Weltkriegs habe ich mal nachgerechnet, gab es in Deutschland über 100 Ausstellungen. Weit über 100 Ausstellungen, die ein ganz, ganz breites Spektrum aufwiesen. Da gab es welche, die sich vielleicht etwas enger mit dem Kriegserlebnis beschäftigen, aber auch eine so tolle Ausstellung wie Fasnacht zur Hölle beispielsweise in Stuttgart, die Landesausstellung, die den Krieg der Sinne neu interpretiert. Also wie fühlt sich Krieg an? Und zwar an der Front, in der Etappe, aber auch in der Heimat. Also drei unterschiedliche Ebenen, die fragen, wie hört sich Krieg an? Wie riecht Krieg? Wie verändert sich das, wenn auf einmal Menschen nicht mehr heizen können? Wenn sich die Nahrungsgewohnheiten verändern müssen und Ähnliches. Das macht ja etwas, das verändert Gesellschaften. Bis dahin, wie sich Sprache verändert. Also da passiert im Augenblick eine ganze Menge. Ja, und dann gibt es Trends, die man erkennen kann, wenn man sich die Publikationen anschaut in einer der etabliertesten Reihen zur Militärgeschichte, nämlich Krieg in der Geschichte bei Schöning-Brill. Das sind mittlerweile fast 120 Titel, die dort seit über 20 Jahren eingestellt sind. Und die zeigen eben eine enorme Bandbreite. Die zeigen, dass es um kulturgeschichtliche Fragestellungen geht, aber eben halt auch Eliten, also zum Beispiel Wehrmachtsgeneräle vor dem Internationalen Militärgerichtshof, also nicht als Akteure im Sinne von militärische Führer, sondern wie sie sich für ihr Führungsverhalten dann nach 1945 vor einem Internationalen Gerichtshof verantworten müssen. Ganz spannend, weil da viele Ebenen, also von militärischer Führung sind wir bei Operationsgeschichte, aber auch von der Frage von Repräsentation im öffentlichen Raum. Wie stellen die sich da? Wie wird das dann gedeutet? Welche Diskurse gibt es? Wie das dargestellt wird? Da bewegt sich also unheimlich viel. Ich will aber mal sagen, dass es auch Defizite gibt. Also das heißt auch Leerstellen in der modernen Militärgeschichtsforschung. Also ich glaube, dass die Geschichte von Kultur und Identität in Konflikten, auch in aktuellen Konflikten, immer noch unterschätzt wird. Ein Beispiel, der gerade ein Jahr zurückliegende Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan ist ein Krieg, den wir ohne militärhistorische oder überhaupt genuine genuin historische Kenntnisse überhaupt nicht verstehen. Und er ist nicht nur ein ethnisch, sondern ein ideologisch sehr stark aufgeladener Krieg. Den verstehen wir ohne Kultur und Identität in seiner Disposition überhaupt nicht. Ein weiteres Defizit, was ich erkenne, ist Krieg und Medien. Es gibt zwar einzelne Studien, ich sprach an Krieg in der Geschichte, das populäre Bild der Wehrmacht beispielsweise im Film und in der Literatur. Aber wenn man ganz ehrlich ist, stellt man fest, die Militärhistoriker lassen die Finger in der Regel weg von Bildern, von Kunst, auch von Filmen, weil sie nicht so viel Ahnung davon haben, weil man auch ein eigenes Methodenwerkzeug dafür braucht. Die Kunsthistoriker oder Medienhistoriker aber erst recht von den Militärthemen, weil sie vom genuinen militärhistorischen Gegenstand wenig Ahnung haben. Aber es liegt doch geradezu auf der Hand, wenn wir uns Kriegsfilme angucken, wenn wir uns Filmpropaganda von Kriegen angucken und Ähnliches, dass wir diesen Gegenstand näher untersuchen müssten. Ich will es an einem Beispiel festmachen. Versuchen Sie sich mal eine Wehrmachtswochenschau, man kann sie ja auf YouTube runterladen, heute Abend einmal anzuschauen oder heute Nachmittag, und Sie drehen den Ton ab. Sie werden feststellen, das Bild alleine funktioniert nicht richtig. Und dann machen Sie es umgekehrt. Sie machen das Bild weg und Sie hören nur den Ton. Und dann werden Sie feststellen, die Wehrmachtswochenschau funktioniert im Ton. Und zwar ganz suggestiv, ganz, ganz stark. Man hat fast den Eindruck, was ist der Ton wichtiger als das Bild. Aber kaum einer weiß, dass es keine Original-Tonaufnahmen waren. Diese Wehrmachtswochenschauen wurden alle im Studio nachvertont. Das heißt, die Töne, die wir hören, sind aus einem Klangarchiv zusammengestellt worden. Hochinteressant einmal zu gucken, wie kam es dazu, warum hat man das so gemacht und wie wirkt das? Wie wirkt das auf den Zuschauer und wie hat das unsere Seh- und Hörgewohnheiten der Darstellung von Krieg befördert? Also das sind Defizite, die ich denke, die man weiter untersuchen sollte. Ich habe es angesprochen, die Verknüpfung von Operations- und Kulturgeschichte, wie es John Keegan gemacht hat. Aber wo ich glaube, wo wir auch nach wie vor stärker hinschauen sollten, wären internationale Vergleiche. Ich habe gerade vor kurzem einen Vortrag gehalten über Bellizismus in der Sprache. Also das heißt, wie viele Militarismen sind eigentlich in unserer Alltagssprache drin? Hochinteressant. Viele in der Forschung behaupten, ja, in Deutschland ist das völlig klar, das hat was mit der militarisierten Gesellschaft im 19. und 20. Jahrhundert zu tun, dass wir viele Bellizismen in der Sprache haben. Wenn man aber mal genau nachschaut, welche Untersuchungen es zur Militarisierung oder Bellizismus in der Sprache zum Beispiel in England oder in Frankreich gibt, dann wird man feststellen, es gibt kaum Forschung dazu. Zum Ersten Weltkrieg ein bisschen, den sogenannten Trench Talk, also die Frage, wie die Sprache des Ersten Weltkriegs in die Alltagssprache der 20er, 30er Jahre in Großbritannien Eingang gefunden hat. Es gibt es auch ein bisschen, was die französische Sprache des Schützengrabens betrifft, eine tolle Ausstellung mit einem Katalog von 2014, Entendre de la Guerre, ein schönes Sprachspiel, was nicht nur heißt, den Krieg hören, sondern entendre, auch verstehen. Also über das Hören verstehe ich den Krieg besser. Aber es gibt keine weiteren Untersuchungen, vor allem wir können es nicht vergleichen. Ich finde es total spannend, dann mal zu gucken, wie weit Militarismen in der Alltagssprache vielleicht bis heute in der französischen, in der englischen, in der deutschen, vielleicht auch in der russischen, italienischen Sprache zu finden sind. Also wir sehen, hier gibt es ein riesengroßes Betätigungsfeld und es führt zu einem weiteren Bereich, nämlich der Kriegerkulturen, der Kriegskulturen. Wir merken das ja immer wieder in den Einsätzen. Wir werden mit anderen Kulturen konfrontiert, die ein ganz eigenes Verständnis haben vom Umgang mit Gewalt, auch vom Umgang mit staatlicher Autorität. Da wissen wir aber relativ wenig. Da beginnt die Forschung jetzt langsam, ich sage beispielsweise die Kolonialkriege, dort Tiefenbohrungen zu machen. Hochspannende Fragestellungen, die zeigen, dass es viel gibt. Ich will mal so sagen, ich sehe den Trend, und das war ja die Eingangsfrage von Ihnen, lieber Herr Lange, in der modernen Militärgeschichte in einer zunehmenden Verschränkung von sogenannter harter und weicher Militärgeschichte. Denn ich will das, was wir heute betreiben, ja nicht als amodern bezeichnen und das Klassische auch nicht als old fashioned, sondern sagen wir mal harte Militärgeschichte, Krach und Bumm, und weiche Militärgeschichte, die mehr auf Sensorik, auf Gefühle, auf Wahrnehmung, auf kollektives Gedächtnis, auf Performance gehen. Und die müssten noch stärker miteinander verknüpft werden. Da geht, glaube ich, der Trend hin und da müsste man die Forschung weiterentwickeln.
Ich hatte eingangs erwähnt, dass Sie viele Jahre Direktor des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr in Dresden gewesen sind. Und vor diesem Hintergrund würde ich gerne meine abschließende Frage stellen, die etwas über das Thema unseres Podcasts hinausführt, aber bei Ihnen sicherlich den richtigen Adressaten bekommt. Aus Ihrer Sicht, was ist das größte Hindernis oder die größte Herausforderung, wenn Sie so wollen, Militärgeschichte in einem Museum auszustellen?
Also Museen sind, wenn wir vielleicht mal von naturkundlichen Museen absehen, selbst Kunstmuseen, sind in der Regel politische Museen. Also sie sind Museen in einem öffentlichen Raum immer mit einer gesellschaftspolitischen Aussage verknüpft. Und die politischsten Museen, die man sich vorstellen kann, sind Museen, die in irgendeiner Form mit Gewalt zu tun haben. Also nicht nur mit Militär, sondern auch mit den Folgen von Gewalt, also Holocaust-Museen und Ähnliches. Ich behaupte, militärhistorische Museen sind umkämpfte Deutungsräume. Denn hier geht es um nationale Identität. Hier geht es auch um Heldenverehrung, immer wieder. Also indem entweder Helden verehrt werden oder Helden dekonstruiert werden. Es geht aber immer auch um die Frage von Schuld, von Verantwortung, eben halt auch von Verbrechen. Das heißt, hier muss sich eine Gesellschaft dazu verhalten. Und weil das so ist, ist natürlich die wesentliche Frage, wer hat hier die Deutungshoheit? Das macht die Arbeit in militärhistorischen Museen so spannend, aber auch so brisant. Denn wenn wir beim Bild des umkämpften Deutungsraumes sind, dann ist das militärhistorische Museum sozusagen das Schaufenster in diesem Raum, in dem man hineinguckt, aber sich auch ausstellt und auch darstellt. Damit wird es logischerweise in der Öffentlichkeit immer kritisch betrachtet. Verdienstvollerweise gibt es seit einigen Jahren tolle wissenschaftliche Untersuchungen zum Thema Militär und Museum. Thomas Thiemeier zum Beispiel, seine tolle Dissertation über die Fortsetzung des Kriegs mit anderen Mitteln. Oder Stefan Jägers, The Second World War in the 21st Century, gerade letztes Jahr herausgekommen von einem deutsch-kanadischen Kollegen. Oder auch ein Beispiel, wie man die museale Darstellung anhand von einer operationsgeschichtlichen Betrachtung toll miteinander verweben kann. Christian Ganzers Arbeit, auch eine Dissertation über den Kampf um die Brester Festung, den Kampf um die Brester Festung, sozusagen die erste Schlacht des deutsch-sowjetischen Krieges 1941, darstellt noch einmal, deutet und den Deutungsraum, den musealen Deutungsraum und Gedenkstättenraum sehr kritisch untersucht und darstellen kann. dass das für die weißrussische Politik, die belarussische, bis heute ein zentraler Anknüpfungspunkt ihrer eigenen nationalen Identität ist. Politisch hoch aufgeladen und deshalb ein super interessantes Thema. Also wir sehen an dieser Stelle, passiert sehr, sehr viel in den militärhistorischen Museen, aber es ist immer auch ein umkämpfter Raum. Das hat bestimmt auch was mit der eigenen Geschichte zu tun, denn der Nukleus von militärhistorischen Sammlungen liegt ja in den alten Waffensammlungen, in den alten Arsenalen. Das sehen wir mustergültig im Heeresgeschichtlichen Museum in Wien oder auch im Militärhistorischen Museum in Dresden. Und diese unterschiedlichen historischen Schichten, die dann da drauf gekommen sind, unterschiedliche politische Systeme, haben diesen Häusern immer wieder ihren Stempel aufgesetzt. In den Sammlungen genauso wie in den Deutungen, die dort stattfinden. Und das kann die Auseinandersetzung mit Geschichte in diesem Raum natürlich, das kann eine Last sein. Das kann aber auch natürlich ein Geschenk sein, nicht nur weil die Sammlungen sehr groß sind, sondern weil es geradezu dazu ja einlädt, diese unterschiedlichen Deutungen offen zu legen und zu sagen, ja, in unterschiedlichen gesellschaftspolitischen Verhältnissen wird eben Krieg und Militär anders gedacht und anders gedeutet. Die größte Herausforderung, glaube ich, Krieg im Museum darzustellen, das ist das, was Thomas Thiemeyer die emotionale Aufrüstung genannt hat. Museen brauchen nun mal, damit sie funktionieren und nicht einfach nur Uniform oder Waffen seriell darstellen. Sie brauchen Gestaltung. Der Museumsmann nennt das Szenografie. Und über die Gestaltung, über die Szenografie schaffe ich eine Emotionalisierung. Und genau da ist der entscheidende Punkt. Was will ich? Will ich durch eine Emotionalisierung, will ich Mitgefühl erzeugen und über dieses Mitgefühl ein Mehr an Verständnis, an Erkenntnis erzeugen? Oder will ich es umgekehrt machen, durch mehr an Erkenntnis und an Verständnis zu einer Emotionalisierung führen. Wir wissen ja, Wissen festigt sich dann ganz besonders stark, wenn das Kognitive mit dem Emotionalen zusammenkommt. Und da muss der Museumsmacher, wenn er das Thema Militär darstellt, eine feine Balance finden. Gut emotionalisieren, abholen, aber eben halt auch Wissen vermitteln und dem Betrachter, das ist mein Verständnis von einem guten Militärmuseum, nicht in die Rolle eines Sinnstifters zu geben, sondern eines Denkstifters. Also das heißt, nah ranzuholen an den Gegenstand, auch mit Empathie und dann wieder einen Abstand zu schaffen, um den Gegenstand sauber zu betrachten. Und schließlich haben es militärhistorische Museen leicht, aber auch schwer, weil sie mit ihren Waffen, vor allem mit ihren Großgeräten, Attraktoren haben. Also wir wollen als Militärhistoriker immer Panzer und Flugzeuge zeigen und die sind ja auch spannend. Aber die rücken manchmal, sagen wir mal, den Gegenstand in ein falsches Licht. Manchmal sind es die kleinen, die unspektakulären Objekte, die nicht Attraktoren sind, die aber die tolleren und die viel spannenderen und wahrscheinlich erkenntnisleitenderen Geschichten erzählen. Es ist das kleine Pervertinröllchen, sozusagen das Amphetamin des Zweiten Weltkriegs, das Aufputschmittel, das kleine, winzig kleine Röllchen, das mit den Tabletten, was vielleicht eine viel spannendere Geschichte erzählen kann, als ein Flugzeug. Es sind die Waterloo-Zähne, das heißt die Zähne, die Soldaten auf den Schlachtfeldern der napoleonischen Kriege herausgezogen wurden, die gefallenen Soldaten, und die in Elfenbein Prothesen reingearbeitet wurden und die ersten richtig guten Prothesen, Grundlagen für Prothesen im 19. Jahrhundert bildeten. Eine furchtbare Geschichte, die das Thema von Opfer und von Täter nochmal in ein neues Bild rückt. Ein kleines, unscheinbares Objekt, was mir sehr viel über den Umgang mit Krieg und Gewalt erzählt. Es sind die Moulagen des Ersten Weltkriegs. Also das heißt, die Wachsabdrücke, die man gesichtsschwer verletzten, den Gueule Cassé, den zerhauenen Fressen, wie man sie in Frankreich nannte, abgenommen hat, um anhand dieser Moulagen medizinisches Personal auszubilden, der Anfang der modernen plastischen Chirurgie, ein Meilenstein in der Medizinforschung, aber gleichzeitig ein furchtbares Objekt, das die Zerstörungsgewalt des modernen Krieges zeigt. Aber es kann auch der eiserne Ladestock sein, der ganz unspektakulär ist und der das Rangieren von Truppen im 18. Jahrhundert, das Schießen, den Kampf auf einen und auch die Disziplinierung von Truppen auf einen völlig neuen Fuß stellte. Also das heißt, auch hier muss man, wenn man Militärgeschichte im Museum darstellt, eine feine Balance finden zwischen dem, was wir zeigen wollen, was attraktiv ist, was Zuschauer auch erwarten, aber dem, was wir zeigen müssen, um, sagen wir mal, nicht unbedingt die richtige Geschichte zu erzählen, aber die Geschichte richtig zu erzählen.
Das, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, war die 27. Folge von Zugehört, dem Podcast des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr. Zu Gast war der Oberst Professor Rock. Herr Rock, herzlichen Dank, dass Sie bei uns gewesen sind. Vielen Dank für Ihre Antworten.
Herzlichen Dank.
Und wir hoffen natürlich, dass Ihnen unser Podcast gefallen hat, dass Sie ihn zumindest interessant fanden. Wir hoffen, dass Sie alle gesund bleiben. Grüßen Sie aus Potsdam. Auf Wiedersehen.